Wir möchten dich für die nächsten Minuten einladen, deine Aufmerksamkeit wie die Weite des Ozeans auszudehnen und gleichzeitig mit vollem Fokus aus dem zu schöpfen, was wir mit dir teilen werden. Höre nicht nur mit den Ohren, sondern vor allem mit einem offenen Herzen zu. Du brauchst nicht den Anspruch zu haben, sofort alles verstehen zu müssen, sondern lass die nächsten Minuten in der Tiefe deines Seins wirken. Das ist die Einladung. Herzlich willkommen, Pari, schön, dass du da bist. Eine Frage, die mir auf dem Herzen liegt. Und diese Frage haben sich auch schon die alten Griechen gestellt, und da du ja auch Grieche bist, wie können wir denn ein rechtes Leben führen? Und rechts jetzt nicht im Sinne der Richtung und rechts auch nicht im politischen Sinne, sondern dieses aufrichtige, gute Leben. Du hast mal Platon erwähnt, der was ja im Buch auch geschrieben hat und vielleicht nicht richtig oder ja nicht zur Gänze durchgedacht hat. Aristoteles war ja auch sehr intelligent, indem er uns die Tugenden zur Verfügung gestellt hat, ohne jemals genau wirklich zu definieren, wie man denn das jetzt so konkret lebt. Religionen sind da ein bisschen einfacher mit ihren 10 Geboten und Verboten. Und es ist ja, wenn man diesen aufrichtigen Wunsch hat, wenn wir diesen aufrichtigen Wunsch haben, ein gutes und rechtes Leben zu führen, wie gelingt das?
Ja, gerade viele griechische Philosophen haben sich sehr mit dieser Frage beschäftigt. Sokrates zum Beispiel hat sich mit der Frage beschäftigt, was ist galon garathon? Oder was ist das Gute und ja, reine oder gutmütige, was niemand anderem schadet. Der hat sich dieser Frage so sehr gewidmet, dass es praktisch all seinen Mitbürgern auf die Nerven gegangen ist. Er hat jegliche kleinste Frage hinterfragt, war das jetzt gut, war das nur gut für dich oder war das auch gut für die anderen, für die Nachbarn, für den gesamten, für den Staat sozusagen, für die gesamten Bürger. Es ist eine alte Frage, die keine direkte Antwort finden kann, es sei denn, man versucht, neue Gebote und Gesetze aufzustellen. Was ist gut, was ist schlecht? Und das möchte ich tunlichst vermeiden, in der Hoffnung, dass man dadurch zumindest das Schlimmste abwehrt. Es ist doch immer wieder versucht worden. In China zum Beispiel fällt mir gerade ein, Konfuzius war ein Philosoph, der sich wirklich dafür sein ganzes Leben lang bemüht hat, Verhaltenskodizes aufzubauen, aufzuschreiben, was ist gut, was ist schlecht, wie kann man ein gutes Leben führen und was ist ein gutes Leben. Für mich, um es einfach auf den Punkt zu bringen, ein gutes Leben besteht darin, dass man erstens sich selbst wahrnimmt, seine eigene Existenz, seine eigene Präsenz, seinen eigenen Wert fühlt, sieht, lebt, respektiert. Denn wenn man sich selbst nicht respektieren kann, kann man auch niemand anderen wirklich respektieren. Man entweder unterwirft sich sofort vor jeglicher vermeintlicher Autorität oder man schleimt sich ein, um angenommen zu werden und, und. Also allererstes Liebe, Vertrauen, Würde und Erkenntnis dessen, wer man ist, dass man existiert, dass man da ist. Daraus erwächst schon der zweite Punkt, nämlich Kontakt zu den sogenannten anderen. Wenn du mit dir selbst immer mehr im Reinen bist, hast du auch kein Interesse, andere Menschen für deine Interessen zu benutzen. Das würde dir sofort wehtun. Du würdest dich schämen, in den Spiegel zu gucken, weil du verrätst, betrügst dich selbst. Das heißt, wir brauchen keine Gesetze und Gebote aufbauen, betrüge keinen anderen. Wenn du erstmal ehrlich bist mit dir selbst, erübrigt sich alles andere von selbst. Ein aufrichtiges Leben in dieser Gesellschaft, wo es nur darum geht, wie man sich gegenseitig nutzt, benutzt und ausnutzt, basiert immer darauf, dass man mit sich selbst in liebevoller Freundschaft und Klarheit und Aufrichtigkeit lebt. Wenn man sich selbst nicht belügt, zum Beispiel, hat man auch kein Interesse, andere Menschen zu belügen, um irgendwelche Interessen zu folgen. Also der Kontakt zur Außenwelt und der Kontakt zu dem, was man als mein Leben nennt, fängt immer mit der eigenen Einstellung zu sich selbst an. Selbstliebe, Selbsterkenntnis ist für mich die Wurzel und das Fundament, um ein rechtes und gerechtes Leben zu führen. Daraus erwächst nämlich alles, was man später braucht. Nämlich niemanden belügen, niemanden bestehlen, keine eigenen Interessen nur verfolgen, nur um eigene Machtansprüche geltend zu machen. Nicht so tun, als ob. Denn wenn du weißt, wer du bist, brauchst du nicht so tun, als ob. Keine Masken brauchst du. Niemanden belügen, niemanden betrügen. Selbsterkenntnis. Gnosisafton, erkenne dich selbst. Wie Sokrates gesagt hat, ist praktisch das Endresultat einer langen Suche nach einem gerechten und menschenwürdigen Leben. Erkenne dich selbst. Das hat viele Konsequenzen. Es gibt plötzlich keine Fremden mehr, es gibt auch keine Feinde mehr. Wenn du dich selbst erkannt hast, erkennst du auch, dass das, was du erkannt hast, in jedem anderen auch existiert. Nämlich das Bedürfnis nach Verständnis, nach Liebe, nach Freundlichkeit, nach Geborgensein, nach Vertrauen können, nach sich in Frieden leben lassen können, zum Beispiel, oder die anderen Menschen auch in Frieden lassen zu können, inklusive auch der ganzen militärischen Streitigkeiten, all das kann nicht passieren, wenn du nicht mehr an Feindesbilder glaubst, weil du dich selbst eben kennengelernt hast. Es gibt keine Feinde. Es kann keinen Feind geben, wenn du dich selbst kennst. Es klingt fast absurd, aber es ist tatsächlich so. Wenn man sich selbst immer mehr in Fokus bringt, ist es nicht so, dass man dann die Welt außer Acht lässt oder egoistisch nur eigene Nabelschau betreibt. Im Gegenteil, denn dein Nabel ist der Nabel der Welt. Ohne deinen Nabel macht die ganze Welt keinen Sinn. Man verfolgt dann nur irgendwelche Gebote und Gesetze, die absolut hohl und leer sind. Die ergeben sich von selbst, wenn man herausgefunden hat, was bin ich, wer bin ich, was brauche ich zum Leben, was tut mir gut. Und genau das Gleiche möchtest du allen Menschen dann automatisch auch tun. Da fällt mir die Kant'sche Lehre ein. Der hat ja gesagt, dass es sein Resümee dieser Suche nach dem rechten Leben bestand darin, dass er gesagt hat, unter anderem, hat auch andere Sachen gesagt, tu das, was dir gut tut, dem anderen. Ungefähr, so sinngemäß. Oder tu den anderen nicht das, was dir selbst nicht gut tut. Im Prinzip das Gleiche. Das heißt, wenn man da herausgefunden hat, was einem gut tut, was gut ist für einen, dann weißt du auch, was gut ist für den anderen. Ganz einfach gesagt.
Was würdest du denn sagen, sind so förderliche Faktoren, die dieses aufrichtige Leben, das wir führen möchten, die das auch nähren? Ich vergleiche es so ein bisschen aus der Biologie. Es gibt ja die Morphogenese. Wenn eine Pflanze beginnt zu wachsen, gibt es bestimmte Umwelteinflüsse, wo man jede Pflanze umbringen kann und auch eine Pflanze zum Blühen bringen kann. Ja, der Boden, das Licht, das Wasser, das nährt eine Pflanze sozusagen. Und was würdest du sagen, mit dieser Intention, ein aufrichtiges Leben führen zu möchten, Welche Bedingungen helfen denn? Du bietest Satsangs an, und Satta ist ja die Wahrheit, und Sangha kommt ja von der Community. Welche Aspekte, würdest du denn sagen, sind hilfreich, um diesen Prozess, diesen Weg des aufrichtigen Lebens gut nähern zu können?
Als allererstes, verschwende keine Energie für Menschen, bei denen du von vornherein das Gefühl hast, sie sind nicht offen für dich. Versuch niemanden davon zu überzeugen, was für ein liebenswerter Mensch du bist, was für ein liebenswerter Mensch sie sind, wenn von vornherein keine gemeinsame Haltung, kein gemeinsames Interesse dafür besteht. Wir verschwenden oft unnötig viel Energie mit sogenannten falschen Freundschaften, falschen Verbindungen. Wenn man darauf achtet, dass man immer mehr Zeit auch mit Menschen verbringt, die ähnliche Interessen verfolgen, verstärkt es das gemeinsame Feld, in dem man wachsen kann. Das heißt, such dir deine Freunde ganz bewusst aus. Freunde, sogenannte Freunde, die dir nicht gut tun, hab den Mut, dich davon zu distanzieren. Auch wenn es gute alte Verbindungen sind, die jahrelang bestanden haben, es ist sehr, sehr wichtig, darauf zu achten, dass du dich mit Menschen umgibst, die das, was dir wichtig ist, auch fördern, die es unterstützen, die es verstehen. Und das Allerwichtigste auch dabei wieder, hab auch den Mut, dann lieber alleine zu sein, statt dich nur in Gesellschaften zu verschwenden, die dir nur die Energie rauben, bei dir zu sein. Dann ist es wirklich besser, sich für sich selbst in Stille zurückzuziehen und sich selbst das morphogenetische Feld der Liebe und des Verständnisses aufzubauen, ohne sich von der Umwelt abhängig zu machen. Meine Erfahrung allerdings ist die, dass wenn man den Mut hat, sich selbst in diesem morphogenetischen, selbst aufgebauten Feld sozusagen aufzuhalten, dass das wie so ein magnetischer, mystischer Klebstoff wirkt, wo andere Menschen sich angezogen fühlen. Man zieht also ähnliche, fühlende, denkende, handelnde Menschen an, wenn man sich immer mehr auf das verlässt, was einem wirklich gut tut. Was einem nicht gut tut, einfach loslassen. Was einem gut tut, das immer mehr davon, immer mehr davon. Was mir Freude bereitet, da will ich hin. Und das zieht auch genau magische Kräfte und Energien an, die genau das unterstützen. Deswegen bieten wir zum Beispiel auch in Seminaren und anderen Veranstaltungen die Möglichkeit an, auch wenn es nur temporär ist, für eine gewisse Zeit so ein Feld aufzubauen, wo man sich mit sogenannten gleichdenkenden, gleichfühlenden, gleichinteressierten Menschen zu Hause fühlen kann. Das ist ein Grundbedürfnis für uns Menschen eigentlich, seitdem es uns gibt, in unserem Stamm früher und später dann im Dorf. Aber mittlerweile ist es eine Fata Morgana geworden, denn in dieser Informationswelt, in der wir momentan leben, ist alles so außer Fug und Rand gedient, dass man eigentlich nicht mehr in so einem Verband lebt, wo man sich gegenseitig kennt und unterstützt. Es ist also sehr, sehr wichtig, sich solche neue Freundschaften aufzubauen, auch über Entfernungen aufrechtzuerhalten. Die sind nicht mehr im eigenen Dorf, wie es früher der Fall war, sondern in einem größeren Umfeld zu sehen. Das Dorf ist ein globales Dorf geworden.
Magst du vielleicht für diejenigen unter uns, die jetzt noch nie in einem Satsang waren, bisschen tiefer erläutern, was ist denn ein Satsang überhaupt? Weil es ist kein Vortrag, man kann es vielleicht mit QA-Session, aber das trifft es auch nicht ganz. Was ist wirklich ein Satsang?
Satsang ist eine Zusammenkunft von Menschen, die interessiert sind, herauszufinden, was hier eigentlich gespielt wird. Was bedeutet Leben? Was bedeutet mein Leben? Was gibt diesem Leben Sinn? Keine philosophische Auseinandersetzung, sondern eine existenziell fundierte, erfahrungsfundierte Erkenntnis, die wir miteinander teilen. Und das Wort selbst ist keine aus der Philosophie stammende Bezeichnung, sondern stammt aus dem Sanskrit und da ist das Wort Sat drin. Sat heißt Wahrheit und Sang von Sangha, Gemeinschaft. Das heißt Menschen, die sich einfach für Freiheit interessieren und Wahrheit interessieren. Für mich ist Wahrheit und Freiheit fast ein Synonym, fast identisch. Denn das, was wahr ist, befreit mein Herz auch. Automatisch atmet mein Herz auf, wenn es wahr ist. Wenn ich wahr bin, wenn ich ehrlich bin. Denn wann bin ich denn wahr? Ich bin wahr, wenn ich ehrlich bin. Auf der menschlichen Kommunikationsebene kann man Wahrheit als Ehrlichkeit umdeuten. Und wenn man menschlich ehrlich ist, kann man auch davon ausgehen, dass es eine gute, fundierte Basis ist, um auch in spirituelle Wahrheiten vorzudringen. Wenn man aber bereits schon mit dem Gift von irgendwelchen Konzepten sich abgegeben hat und konzeptualisiertes Wissen nur möchte, dann erfährt man auch nur konzeptualisiertes Wissen in Satsangs. Das heißt, ich appelliere an Menschen, die bereit sind, jegliches Konzept auf dem Altar der edlen, sanften, stillen Präsenz zu opfern, damit sich das, was jenseits unserer Worte und Vorstellungen manifestieren möchte, auch sich präsentieren darf und kann. Oft kann es nicht uns erreichen, weil wir genau wissen, wie es auszusehen hat, was ist Wahrheit, und wir tun so, als ob wir es philosophisch einkreisen müssen und erfahren wollen, und so wird uns Wahrheit in den seltensten Fällen erreichen können. Ich appelliere einfach nur an ein offenes Herz, das bereit ist, das, was der Fall ist, anzunehmen. Wir kreieren also keine Wahrheit durch Worte, durch irgendwelche Praktiken, sondern wir laden sie ein, sich selbst in unseren Herzen zu zeigen, zu manifestieren. Und ich würde das nicht tun, wenn ich nicht von meinem Meister dazu aufgefordert worden wäre. Er hat mir gesagt, das ist der Diamant, den die Menschen seit Jahrmillionen suchen. Und ich hatte das Gefühl, ich habe nichts gefunden. Ich habe lediglich die Suche losgelassen. Und etwas hat mein Herz ganz auf eine eigenartige Weise geküsst oder mit einem stillen, ganz stillen Aha liebkosend umarmt, auf das ich nie gekommen wäre, durch keine intellektuelle Suche, durch keine Praxis, durch keine Meditation, durch nichts, weil es zu sehr da ist und nie dort. Und es bedarf also wirklich eines sehr wachen, intelligenten Herzens, dass man sich eben auch auf das einlassen kann, was da ist, was ich womöglich nicht oder noch nicht sehe. So viel Demut muss also schon da sein. Und wenn Menschen diese Demut nicht bringen, dann kommen sie auch meist nicht in Satsang. Die suchen sich dann lieber etwas, wo sie was zu knabbern haben. Weil letztendlich geht es nur darum, dass wir alle unsere Bemühungen im Satsang loslassen und das stille Gewahrsein, die Wahrheit, die im Herzen schon der Fall ist, die ist ja da. Die sind uns allen in gleicher Menge, in gleicher Qualität, in gleicher Quantität vorhanden. Nur bedarf es manchmal nur einen kleinen Fingerzeigs, nicht mehr zu suchen, es zuzulassen, dem Atmen sozusagen nicht mehr dazwischen zu stehen, der Präsenz nicht mehr dazwischen zu stehen. Das ist für mich Satsang.